Wir lesen heute den letzten Vers aus dem 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes und wollen über diesen Vers und Inhalt denken, reden und aufnehmen, was uns der Herr dort zeigt. Er lautet: Nun bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wenn dieser Satz am Ende des 13. Kapitels steht, dann schließt er gleichsam das, was vorher behandelt wurde, ab und ein. Bei allem, was gesagt werden konnte, über die Gaben, über das Miteinander in der Gemeinde, über die tätige Liebe Gottes unter den Gläubigen, wird gesagt, die Oberhand über allem haben diese drei Säulen: Glaube, Hoffnung und Liebe. Darauf ist das Augenmerk zu legen, wenn alles andere, was vorher gesagt worden ist, pulsieren und funktionieren soll. Ohne diese drei Säulen wird das andere nicht in rechter Weise geschehen können. Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die stärkste Säule dabei, denn sie ist die, die bleibt in Ewigkeit. Die Liebe Gottes bleibt in Ewigkeit. Wir merken eindeutig, und das will ich nochmal im Vorspann sagen, dass es im 13. Kapitel nicht um die Liebe der Menschen geht, die sich profilieren soll, die geübt werden soll oder immer mehr eingebracht werden soll. Denn die bleibt ja nicht in Ewigkeit. Menschliche Liebe bleibt in der Zeit. Sie reicht nur für die Zeit und bleibt in der Zeit. Göttliche Liebe kommt aus der Ewigkeit, geht in die Ewigkeit und bleibt in der Ewigkeit. Deswegen ist die Liebe die größte unter ihnen, aber auch die anderen Säulen wie Glaube und Hoffnung werden vom Himmel her gestärkt, gefestigt und immer wieder neu aufgezeigt unter den Gläubigen. Als Jesus auf dem Wege nach Golgatha war und das möchte ich uns immer wieder sagen, er ist bewusst dorthin gegangen. Ganz bewusst, ureigens, sagt er, bin ich in die Welt gekommen, um genau dahin zu gehen. Das war das Ziel. Golgatha war das Ziel. Und als Jesus auf diesem Weg war, erkannte er ja in den Herzen der Jünger, die er erwählt hatte, in den Herzen der Nachfolger, dass es ihnen schwer werden würde, wenn sie Jesus am Kreuz sehen, in der Nachfolge zu bleiben. Der Mensch ist ja sehr abhängig von dem, was er sieht, und da lässt er sich ja leicht erschrecken. Wenn er plötzlich dort einen Sterbenden am Kreuz sieht, ist er ganz verzagt. Dann kann er vorher gehört haben, was er will. Er ist auf seine Augen, auf das, was er sieht, sehr fixiert. Deswegen erschrickt er und weicht sehr schnell von dem vorhergehenden erkannten Glaubensweg ab. Jesus sah, was in den Herzen vor sich geht, wenn er an diesem Fluchholz hängt und ein Fluch für uns geworden ist. In den Herzen der Jünger tritt Verzagtheit auf. Und auch wenn er gen Himmel fährt, wusste der Herr Jesus, dass die Jünger erschrecken werden. Der Meister ist nicht mehr da. Und wir können das auch sagen im Blicke auf diesen Vers, auf dieses Kapitel. Wir wünschten uns manchmal, dass Jesus sichtbar in unserer Mitte wäre. Weil wir dann glauben, dann würde alles viel besser werden. Und der Herr kennt unsere Herzen. Er sieht ja, dass wir mit Worten, Gedanken und Werken abweichen, weil wir ihn nicht sehen. Vieles würden wir überhaupt nicht sagen, würden wir auch nicht tun, wenn Jesus in unserer Mitte leibhaftig wäre. Und der Herr kennt unsere Herzen. Deswegen sagte er zu ihnen gleich, euer Herz erschrecke nicht. Johannes 14, ja? Euer Herz erschrecke nicht. Was muss in eurem Herzen passieren? Glaubt an Gott. Glaubt an mich. Das ist also der Gegensatz zu dem, was ihr seht. Was ihr seht, das wird euch erschrecken. Aber das soll nicht die Oberhand haben. Die Säule in der Nachfolge Jesu ist auch Glaube. Euer Herz erschrecke nicht, sondern glaubt. Glaubt ist was anderes als das Verstehen, was man mit den Augen aufnimmt. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann wissen wir, wie es weitergeht. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, nicht? Und als der Herr, Lukas 17, von der Wichtigkeit der Vergebung von Gottes Seite her sprach, aber auch von der Seite her des Menschen, dass es wichtig ist, dass Gott uns vergibt und dass auch wir vergeben, heißt es dann nachher, die Apostel sagten, dann brauchen wir etwas in unserem Leben. Stärke uns den Glauben. Den Glauben, der muss gestärkt werden. Unser Kopf macht gut mit. Er denkt, er versteht in seiner Weise, aber das genügt nicht. Stärke uns den Glauben. Denn wenn wir das tun sollen, was du dort sagst, und das erfassen sollen, was Gott für uns tut, dann musst du uns den Glauben stärken. Denn wer kann das Ausmaß der notwendigen Vergebung der Sünden erkennen? Stärke uns den Glauben. Obwohl sie Zeichen und Wunder gesehen haben, ja, ihre Augen haben mitgemacht, der Kopf hat nachgedacht, sie haben vollmächtige Predigten durch den Herrn Jesus gehört, sie waren dabei. Waren es doch letztlich nicht die Erfahrungen, die sie festigten auf dem Weg des Lebens? Oder waren es auch nicht die Gaben des Geistes, die sie festigten, sondern der Glaube. Der Glaube, der ihr Herz erfüllte. Nur das konnte sie festigen auf dem Weg der Nachfolge. Wir merken also, und das war auch eine Diskussion in der damaligen Gemeinde und in vielen Gemeinden heute, dass sie Festigung erbitten und erhoffen durch Gaben und durch spektakuläre Ereignisse unter ihnen. Gaben festigen den Glauben nicht und auch nicht die Nachfolge. Auch Heilungen nicht. Wenn einer heil ist, dann geht er seiner Wege wieder. Das sehen wir in dem Beispiel der 10 Aussätzigen. Nur einer kam zurück und dankte Gott. Die anderen 9 gingen ihren Geschäften nach. Hat also nicht Festigkeit in der Nachfolge bewirkt, sondern nur der Glaube, der das ganze Herz erfüllt. Paulus bringt das Wesen der Nachfolge Jesu auf den Punkt, indem er hier in diesem 13. Kapitel sagt, diese 3 Säulen sind wichtig, um in der Nachfolge stehen zu können. Glaube, Hoffnung, Liebe. Wobei die Liebe die größte und die stärkste ist. Zumal sie, wie ich schon sagte, sie in Ewigkeit bleibt. Wir können uns das vorstellen, ein Bild, wenn wir im 2. Mose 17 lesen, da kam ja doch nach dem Auszug aus Ägypten, kam plötzlich Amalek mit seinem Heer gegen das Volk Israel und wollte sich in den verordneten Weg stellen, den sie nehmen sollten, nämlich zum gelobten Land. Was geschah? Wir lesen, dass Amalek stritt wider Israel und Israel versuchte im Glauben dagegen anzugehen. Mose stieg auf einen Berg und wenn er die Hände hochhob und betete, siegte Israel. Wenn die Hände sanken, dann siegte Amalek. Und weil diese Schlacht sehr lange dauerte, sanken seine Arme natürlich runter. Wir können das ja praktisch mal probieren, wie lange man die Arme hochhalten kann. Ihr werdet merken, nach einer Weile geht das nicht mehr. Und dann legte man Steine unter seine Arme. Und dann war es Josua und Kaleb, die jeweils eine der Hände stützten. Und das ist ein Bild dafür, diese drei Säulen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe, die Verbindlichkeit zu dem lebendigen Gott in Mose. Und einmal Glaube und einmal Hoffnung. Und das muss starr bleiben. Sonst siegt Amalek. Sonst siegt Amalek. Diese Säulen wurden gestützt. Im Glauben betete Mose und das Volk Israel siegte. Säulen sind ja gegenstandslos, was das Leben mit Jesus anbetrifft, wenn es sich nur um äußere Säulen, sprich, wie ich sagte, Gaben und Fähigkeiten handelt. Die brechen eines Tages weg. Wir haben jetzt von dem Bruder Dentler gehört, der auch Gaben und Fähigkeiten hatte im Schauspiel. Wir haben ihn ja oft getroffen und waren ja auch im Gespräch des Öfteren, wie er auch dazu gekommen ist und was seine Passion war mittels dieser Schauspielerei der Verkündigung des Evangeliums. Aber das bricht eines Tages weg. Dann geht es nicht mehr. Schon lange war er krank, schon lange konnte er nicht mehr auf der Bühne stehen. Das bricht weg. Das sind Säulen, die nicht tragen. Es muss also etwas Bleibendes sein. Kommen wir zu den einzelnen Säulen. Der Glaube. Der Glaube im Herzen der Gläubigen ist, was bedeutet das? Ist das Vertrauen zu dem geoffenbarten Wort Gottes. Glaube heißt, ich vertraue der Bibel. Ich vertraue dem Wort Gottes. Was er sagt, stimmt unbedingt. Das bedeutet dann aber, Paulus wollte zu den Korinthern sagen, wenn das so ist, dann müsst ihr auch darauf handeln. Nicht drüber diskutieren, sondern dann tut es. Einfach tut. Wenn ihr glaubt, dann vertraut ihr dem Wort Gottes. Einfach tun. Dann vertraut ihr, Glaube und Vertrauen hängt ja zusammen, dem Gott Abrahams, dem Gott Isaaks und Jakobs, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ihr vertraut ihm total. Dieser Glaube, diese Säule Glaube, bewegt zum Gehorsam gegen das Wort Gottes aus Liebe. Bewegt zum Gehorsam und zu guten Werken. Glaubt an das Wort, sagt der Herr Jesus, dann bekommt ihr Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Die an seinen Namen glauben. Wir kennen das aus Johannes 1, Vers 12. Und dieser Glaube wirkt dann an den Werken. So lesen wir es ja auch in Jakobus 2, 22. Manch einer sucht ja, und vielleicht auch in Korinth suchten sie Werke. Werke, die richtigen Werke. Woraus entstehen sie? Nur durch den Glauben. Die Säule des Glaubens. Der Glaube führt zu den richtigen Werken hin. Lesen wir Jakobus 2, 22. Im Blick auf den Abraham. Ich lese mal Vers 21. Ist nicht Abraham, unser Vater, durch die Werke gerecht geworden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube mitgewirkt hat an seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden, dass der Glaube mit den Werken einherging. Also die Säule Glaube führt zum Gehorsam aus Liebe gegen Gottes Wort und in die richtigen Werke hinein. Der Glaube ist also tätig, eine Kraft, die das vollführt, was Gott anordnet. In Bezug auf die Erlösung, Der Glaube ist ein persönliches Vertrauen zu dem Herrn, das Vertrauen, dass er in seinem Leiden und Sterben unsere Schuld getilgt hat. Unser Verstand kann das nicht sagen, kann das nicht ergründen, dass durch Golgatha jede Sünde getilgt ist. Kein Mensch kann das verstehen. Er kann das zwar versuchen zu bejahen, aber verstehen kann das nicht. Der Glaube bejaht es nicht nur, sondern er versteht es. Durch den Glauben weiß man, dass es so ist. Ja, die Säule des Glaubens weiß, es ist so. Dieses Vertrauen nimmt die Gerechtigkeit und Versöhnung aktiv an. So steht es auch in Römer 4, Vers 5 und 5, Vers 1. Ich lese uns das mal im Zusammenhang. Römer 4, Vers 5. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und Kapitel 5, Vers 1, nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also, der Glaube wird tätig, indem er die Rechtfertigung annimmt und den Frieden, den Gott in Jesus am Kreuz bewirkt hat. Nichts anderes kann dies annehmen als der Glaube. Kein Erlebnis, kein frommes Erlebnis kann die Rechtfertigung, die Jesus Christus geschaffen hat, wirklich echt aufnehmen im Herzen, sondern nur dieser durch den Geist gezeugte Glaube. Der muss uns in der Nachfolge Jesu stets begleiten und gewiss machen, wo wir hingehören und dass wir zu Jesus nicht nur in der Zeit, sondern in Ewigkeit gehören. Der Glaube trägt uns auch im Gebet in Regionen, die wir nicht verstehen und doch im Gebet behandeln. Regionen, die wir im Glauben einfach nur erfassen, aber nie gesehen haben, die Ewigkeiten nie gesehen haben und doch um diese Dinge bitten, die wir nie gesehen haben, oder bitten, dass sie sich erfüllen. Wenn wir beten, kommt also der Glaube aktiv zum Tragen, deswegen ist es eine Säule. Er drückt sich als die Freudigkeit zu Gott aus, den wir nie gesehen haben. Aber in dem Glauben kommt plötzlich die Freudigkeit zu dem Gott, der da ist, den wir nicht denken können und nie gesehen haben und doch verbunden sind mit ihm. Und zwar die Freudigkeit, von ihm alles Gute erwarten zu können. Das ist in der Säule des Glaubens verborgen. Alles Gute von ihm erwarten zu können. Jede Hilfe dazu, ihm dienen und ihn ehren zu können. Das ist nur durch den Glauben möglich. Wie kann ich darum beten, von meinem Verstand her, Gott, gib mir Kraft, und ich kenne ihn gar nicht, ich komme gar nicht zu ihm, sondern nur, ich hoffe, dass er vielleicht da ist. Wie kann ich um solche Dinge bitten, die nicht in der Zeit greifbar sind, sondern die aus der Ewigkeit kommen? Nur durch den Glauben. In 1. Johannes 5, vielleicht verstehen wir diese Verse in dem Zusammenhang dann besser als sonst. In 1. Johannes 5 schreibt der Apostel ab Vers 14, das ist nämlich die Freudigkeit, die wir haben zu ihm, dass wo wir etwas bitten nach seinem Willen, wie können wir denn was nach seinem Willen bitten? Woher weiß ich das? Woher kann ich das denken? Der Glaube weiß es. Der Glaube weiß, was Gott will. Nach seinem Willen, so hört er uns. Und so wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten. Woher wissen wir, dass er uns hört? Nur durch den Glauben. So wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm gebeten haben. Das ist also eine Dimension, die nichts mit der Zeit zu tun hat, sondern mit der Ewigkeit. Gottes Wille erkennen, seine Bitten selber durchlässig auszusprechen und sie erfüllen sich. Das ist in der Säule des Glaubens. Darum bleibt nun Glaube, Hoffen, Leben. Wir merken also, wie eng plötzlich der Apostel Paulus hier den Weg für die Nachfolge zieht, nachdem vorher so viel Spektakuläres passiert war in der Gemeinde und besprochen worden ist. Und auch vieles in den heutigen Gemeinden besprochen wird. Aber auf das kommt's an. Zurückgeführt in die Engigkeit nur von Glaube, Hoffen und Leben. Oder wenn wir Jakobus 5, Vers 15 lesen, wo ja das Gebet des Glaubens eine aktive Hilfe für uns selbst, für den Nächsten und die Gemeinde darstellt. Da geht es ja darum, vorher in Vers 14 ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten von der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens, also nicht das Gebet des Verstandes, nicht das Gebet des Denkenkönnens, sondern des Glaubens, wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und so er hat Sünde getan, werden sie ihm vergeben sein. Also etwas beten über dem Nächsten, etwas erwarten, was man hier nicht greifen kann. Aber was man doch so aktiv erwartet, als ob man es greifen könnte. Das ist die Säule des Glaubens. Ein drittes noch im Glauben. Im Blick auf alle unsichtbaren Dinge, wenn wir in der Heiligen Schrift von den Thron Gottes, den Engelscharen, unsichtbaren Abläufen und Glaubenskämpfen lesen, dann haben wir diese Dinge nie gesehen. Aber der Glaube gibt diesen Dingen das Wesen. Wenn wir lesen vom Thron Gottes, von den Seraphim, die da rum sind, haben wir nie gesehen. Und durch den Glauben sehen wir sie doch und sehen das Wesen dieses Zustandes. Merken wir, wie wichtig die Säule des Glaubens ist, wie lebendig sie sein muss, wie hoch sie stehen muss über allem, was wir sehen, hören, fühlen, was wir erdenken können. Denn wir sollen ja real mit den unsichtbaren Dingen leben. Real. Ganz real. So wie ich das Holz hier anfasse, sollen wir mit den unsichtbaren Dingen leben. Aber wie kann ich das, wenn ich sie nicht sehe, durch den Glauben, den lebendigen Glauben. Er vermittelt uns ein Wissen ohne das Bewusste, dieses, was wir jetzt wissen, mit physischen Augen erfassen zu können. Der Glaube verklärt uns auch die Stadt Jerusalem. Wir wissen, sie ist da. Wir vermuten das nicht nur sie, wir wissen das durch den Glauben, obwohl sie nie gesehen haben. Wir wissen, dass in deren Mitte Jesus Christus ist, das Licht, die Leuchte in dieser Stadt. Und wissen, dass es die ewige Heimstatt ist. Deswegen sprechen wir ja als Kinder Gottes nicht vom Sterben, sondern vom Heimgehen. Der Glaube spricht vom Heimgehen, weil wir die Städte im Glauben schon kennen, die wir einnehmen können. Offenbarung 21, 9 heißt es ja zum Beispiel. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, vor letzten sieben Plagen, und redete und sprach, komm, ich will dir das Weib zeigen, die Braut des Lammes. Ich will dir das zeigen. Nun, dem Johannes wurde das vielleicht auch gleich noch optisch gezeigt. Aber das ist eine Stelle, die auch uns gezeigt ist, durch den Glauben. Durch den Glauben sehen wir durch und schauen nicht mit physischen Augen, sondern mit geistlichen Augen unsere Heimstatt. Vers 22. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Und darauf freuen wir uns bereits schon, obwohl wir es nie gesehen haben. Merken wir, die Säule des Glaubens, was sie ausrichtet im Leben der Kinder Gottes. Hebräer 11, Vers 1 fasst das noch einmal zusammen in einem Vers. Es ist der Glaube eine ganz gewisse Zuversicht dessen, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, dass man nicht sieht. Das ist die Säule des Glaubens. Die zweite Säule ist die Hoffnung. Die Hoffnung, sie kann mit einem und wird auch in der Bibel mit einem Anker verglichen, der an einem nicht sichtbaren Ort gelegt worden ist und unser Lebensschiff festhält. So wie bei einem Schiff der Anker irgendwo im Wasser in der Tiefe liegt, man kann ihn nicht mehr sehen, aber das Schiff ist damit verbunden und es kann nicht abdriften, es kann nicht weggetrieben werden. So ist die Hoffnung, so sie in unserem Leben pulsiert, wie ein fester Anker. Ein Anker, der geworfen worden ist in das Allerheiligste, wo Gott ist und da fest ist. Und da sind wir verbunden. Das soll die Hoffnung in uns vollführen. Hebräer 6, Vers 18 bis 20, da wird davon gesprochen. Ich lese mal den ganzen Vers. Auf dass wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht haben und halten an der angebotenen Hoffnung, welche wir haben als einen sichern und festen Anker unserer Seele, der auch hineingeht in das Inwendige des Vorhangs. Und hier ist damit gemeint in das Allerheiligste, denn dazwischen, zwischen dem Heiligen und Allerheiligsten war ein Vorhang, da durfte keiner durchgehen, nur der hohe Priester einmal im Jahr mit Blut zur Bundeslade und zu den Cherubim, um dort das Volk zu versöhnen. Dieser Anker der Hoffnung aber, der durch den Heiligen Geist in uns erzeugt ist, geht bis in das Allerheiligste, wohin der Vorläufer, und das ist Jesus, für uns hingegangen ist, ein hoher Priester geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Nun also bleibt Glaube und Hoffnung fest geankert im Allerheiligsten. Das ist das, was Kinder Gottes auf der Erde führen, leiten und tragen soll. Die Hoffnung im Alten Testament durch mancherlei geistliche Übungen, Opfer, Gott wohlgefällig zu sein, wurde durch, und deswegen steht auch im Hebräerbrief, Kapitel 7, Vers 19, das war ja auch eine Hoffnung im Alten Testament, die man hatte, wenn man Opfer brachte, das Gott zudeckt. Aber was steht da im Hebräer 7? Durch eine bessere Hoffnung abgelöst. Die Hoffnung im Alten Testament wurde durch eine bessere Hoffnung, von der spricht Paulus hier im Kapitel 13. Glaube, Hoffnung. Nämlich die bessere Hoffnung in Jesus, den Anker jetzt ins Allerheiligste geworfen zu haben. Und dort werde ich immer wieder festgehalten von dort. Und dahin orientiert sich dann mein Leben in dieser besseren Hoffnung. Hoffnung ist auch der wichtige Trost für uns Kinder Gottes in dieser Zeit. Denn Hoffnung lässt, und das sagt ja schon das Wort, was lässt Hoffnung zu? Werdegänge. Hoffnung lässt Werdegänge zu. Wo keine Hoffnung mehr ist, gibt es auch keinen Fortgang mehr. Gibt es keinen Werdegang mehr. Hoffnung lässt Werdegänge zu und Erfahrung, die wir noch nicht gemacht haben. Wenn wir also hier das lesen, es bleibt Glaube und Hoffnung, der Anker im Allerheiligsten, dann ist damit verbunden ein Vorwärtsgehen in weiteren Glaubenserfahrungen, die noch gemacht werden sollen. Und diese Erfahrungen, diese Werdegänge, sie trösten. Und sie bannen auch die Furcht vor dem Versagen. Darum diese drei, Glaube, Hoffnung. In dieser Hoffnung wird die Furcht vor dem Versagen gebannt. Das Versagen, das gängelt ja auch Kinder Gottes oft. dass sie nicht das sind, was sie sein sollen, und dann verfallen sie in Furcht. Nein, weil der Anker im Allerheiligsten ist, wird die Furcht gebannt. Darum heißt es im Römer 5, Vers 5, das sind alles Verse, die wir kennen, aber im richtigen Zusammenhang gelesen, gewinnen sie noch mehr Herrlichkeit und Gewicht. Darum steht dort in Römer 5, Vers 5, Hoffnung lässt nie zu Schanden werden, weil die Furcht vor dem Versagen gebannt ist in der Hoffnung. Darum ist es so eine wichtige Säule im Leben der Kinder Gottes, dass die Hoffnung zu Jesus Christus aufgerichtet bleibt. Hoffnung ist auch ein Zeichen und ein Bekenntnis von noch Unvollkommenheit, das heißt, noch nicht vollendet sein. Denn Hoffnung heißt ja, ich darf noch etwas einnehmen, was mir noch fehlt. Paulus sagt auch, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, ich jage ihm aber nach. Ich habe Hoffnung, das ist eine wichtige Säule, und wo die Säule nicht mehr ist, jage ich nicht mehr nach. Ja, ich bin Christ, alles in Ordnung, okay, nur noch die anderen müssen sich bekehren. Da ist die Hoffnungssäule ineinander zusammengesunken. Aber wo diese Hoffnungssäule noch steht, da ist die Hoffnung noch voranzugehen, nicht noch mehr von Gott erfahren zu können, mehr hinzuzugewinnen. Und wo diese Hoffnung, wo nichts mehr zu hoffen ist, ist entweder der Tod eingetreten, auch der geistliche, oder die Vollendung der Gläubigen ist da. Denn diese Hoffnungssäule fällt, wenn wir im Himmel sind. Da brauchen wir sie nicht mehr. Wir haben gelesen, die Liebe ist die Größte, die bleibt. Aber die Hoffnungssäule und die Glaubenssäule fallen dann. Und wenn hier in der Zeit also, oder wenn nicht mehr die Hoffnung uns bewegt, dann ist entweder der Tod der Geistliche eingetreten oder die Vollendung ist geschehen. Die Säule der Hoffnung lässt uns im Glaubensleben einnehmen, was wir noch nicht haben. Wir können da auch im Beispiel Josua 6 lesen, da von der Einnahme Jerichos. Jericho wurde nur durch den Glauben eingenommen, in der Hoffnung auf das Wort des lebendigen Gottes, durch nichts anderes. Sie hatten es noch nicht, aber durch den Glauben zogen sie die ganze Woche um Jericho herum und am siebten Tag gleich siebenmal herum und die Mauern fielen. Glaube und Hoffnung. Christen sind hoffende Menschen, und zwar nicht nur allgemein. Ich möchte das nochmal mit dem Wort vom Apostel Petrus sagen. Er preist nämlich die Hoffnung als eine lebendige Hoffnung. Nicht nur als eine Hoffnung schlechthin. 1. Petrus 1, Vers 3, wo er Gott dankt dafür, dass er wiedergeboren worden ist zu einer lebendigen Hoffnung. Hoffnung haben ja viele Menschen, bloß keine lebendige. Etwas, was lebendig ist, pulsiert und arbeitet. Und das ist diese Hoffnungssäule der lebendigen Hoffnung. Ja, da geht's immer voran, immer voran. Ich schaue nach dem, was ich noch nicht habe und noch haben darf. Lebendige Hoffnung. Oder lesen wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wo Paulus ja deutlich auch den Gläubigen sagt, bitte, bitte, seid nicht so wie die, die keine solche Hoffnung haben. Und was sind die nämlich? Traurig. Das sind die traurigen Leute. So steht es hier geschrieben. Die keine solche Hoffnung haben, sind traurig. Und seid nicht wie die anderen, die traurig sind und keine Hoffnung haben, sondern seid wie die, die die Hoffnungssäule in ihrem Leben aufgerichtet wissen und auch dadurch voranleben. Dieser Hoffnungssäule, und das will ich auch noch sagen, weil es ja auch hier um zeitliche Erfahrung ging, auch im Korintherbrief, zeitliche Erfahrung heißt zum Beispiel, zeitliche Erfahrung, ich werde körperlich gesund, auch durch die Gaben des Geistes. Das sind aber auch zeitliche Erfahrungen. Denn im Himmel habe ich den Körper nicht mehr und dann braucht er auch nicht mehr gesund werden im Himmel. Ja, das ist nur eine Erfahrung für die Zeit. So gibt es verschiedene Dinge. Diese Hoffnungssäule aber, Dings, von der wir gesprochen haben, der sind alle zeitlichen säkularen Hoffnungen untergeordnet. Das heißt, alle sichtbaren, alle vergänglichen Dinge, auch wie die Hoffnung auf Essen und Trinken, Kleiden, Besitzen, Reisen, Arbeiten, heiraten, sich heiraten lassen, Familie gründen und so weiter, das sind alles säkulare, sichtbare, zeitliche Hoffnungen. Die sind aber alle tiefer, und das sollen Kinder Gottes auch immer wieder berücksichtigen, als diese lebendige Hoffnung, die zum Ewigen hin lebt. Hier verstehen wir auch, was der Herr Jesus in Matthäus 6 sagt. Genau das setzt er nämlich entgegen, weil er weiß, dass die Menschen, auch die Gläubigen, immer mit den sichtbaren Wünschen leben und Hoffnungen. Ganz einfache, die ja auch dazu gehören zu unserem Leben, wie Essen und Trinken und Arbeiten. Aber sie dürfen nie zu einer Hoffnungssäule anstatt dieser dritten Säule, von der wir gelesen haben im Korintherbrief, sein. Matthäus 6, Vers 31. Ihr sollt nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Das sollen keine Hoffnungssäulen sein in eurem Leben, obwohl es dazugehört, ja? Sie sollen aber nicht hochstehen wie die eigentliche lebendige Hoffnung. Trachtet am ehesten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufallen. Darum sorgt nicht für den anderen Morgen, denn der morgigen Tag wird dafür das seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Oder Vers 25 noch, darum sage ich, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen, trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Wir merken also diese Unterschiede, obwohl wir alle Kleidung brauchen, Speise brauchen und so weiter. Das ist richtig, aber das darf nie und das soll nie im Leben des Kindes Gottes ein Hoffnungszustand sein, der dies Kind Gottes vorantreibt und nur noch Ausschau hält nach diesen natürlichen Dingen, sondern die Hoffnungssäule, ich darf mehr aus der Ewigkeit im Glauben erfahren, hier in der Zeit, als ich bisher schon weiß. Hoffnung schließt auch die Wiederkunft Jesu ganz aktiv und das Gericht und das ewige Leben ein. Hoffnung ist der Schrittmacher des Glaubens. Wir arbeiten auf die Wiederkunft Jesu hin. Wir arbeiten im Blick auf das Preisgericht hin. Wir arbeiten im Blick auf das ewige Leben, auf die bleibende Frucht hin. Also Hoffnung, Schrittmacher des Glaubens. Unsere Tätigkeiten haben ein Ziel in der Ewigkeit, nicht mehr in der Zeit, obwohl sie in der Zeit ablaufen. Einmal sagt der Herr auch zu dem Volke Israel, ihr esst und trinkt ohne mich. Das hat keinen Ewigkeitswert mehr. Das ist ja bloß noch für die Zeit, für euch selbst. Aber wenn ihr esst und trinkt vor mir und für mich, dann wird euer Leben qualitativ für die Ewigkeit eingesetzt. Deswegen alles, was ihr tut mit Worten und Werken, sagt uns die Schrift, tut im Namen des Herrn Jesus, damit alles für die Ewigkeit eingesetzt werden kann, hier in der Zeit. Hoffnung im Leben der Gläubigen stützt sich zum einen auf die Vergebung der Schuld durch das Opfer Jesu am Kreuz. Wir haben die Hoffnung, dass auch wiederholte Sünde, die sich in unser Leben eingeschlichen hat, unter dem vergebenen Blut und dem reinigenden Blut des Lammes steht. Ich lese dazu mal 2. Korinther 1, Vers 10 im 2. Korintherbrief. Wir müssen das ja auch immer irgendwie belegen. Hier sagt der Apostel Paulus von diesem Leiden, das er hier in dieser Zeit erlebt, aber von der Hoffnung, die ihn vorantreibt, um das Leiden zu überwinden und auch tiefer zu erfahren, dass er täglich erlöst wird, nicht nur einmal. Ja? welcher uns von solchem Tode erlöst hat und noch täglich erlöst, und wir hoffen auf ihn, er werde uns auch hinfort erlösen. Hinfort immer wieder erlösen, 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 erlösen von dem, was neu sich eingeschlichen hat. Das, darauf stützt sich die Hoffnung. Wir werden immer wieder erlöst, immer wieder in den guten Zustand der Gemeinschaft mit Gott gesetzt. Die Hoffnung stützt sich auf die Kraft des Heiligen Geistes, auf den Geist der Verheißung, der uns gegeben ist. Denn die Hoffnung sagt, wenn wir diesen Geist nicht hätten, dann würden wir nichts einnehmen können und nichts tun können. Darum stützt sich diese Hoffnung auf die Gabe des Heiligen Geistes in uns. Ist vielleicht manches schwer zu verstehen für den Einzelnen, aber dies und jenes wird doch hängen bleiben. Diese Herrlichkeitshoffnung ist der Motor zur Heiligung, so wie es auch Johannes in seinem ersten Brief sagt, Kapitel 3, Vers 3, wer solche Hoffnung hat, der hat einen Motor in sich, der reinigt sich. Das ist der Motor zur Heiligung. Wo die Hoffnung, die Säule der Hoffnung nicht mehr lebendig pulsiert, findet keine Heiligung mehr statt. Warum denn auch? Weil ja gar nichts da ist, wofür ich das machen kann. Ja, vielleicht irgendwo, wenn ich mal in der Ewigkeit bin, dann werde ich mal sehen, wie es da weitergeht. Aber wenn ich mit dem Glaubensauge hier schon das schaue, dann zieht es mich voran, dann muss das andere weg, was mich hindert. Wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich gleich, wie er auch rein ist. Verstehen wir? Das ist der Motor zur Heiligung. Nicht das Vorhalten, heilige dich mal oder leb in der Heiligung. Die Worte machen es nicht. Sondern der Zustand der Hoffnungssäule, der macht's, dass wir in der Heiligung leben, ohne dass man uns das extra sagen muss. Und die dritte Säule, und das möchte ich noch jetzt sagen, ist diese Liebe, diese Bleibende. Nun aber, so fing der Satz an. Nun aber, jetzt könnt ihr das andere erstmal zurückstellen, bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe ist die größte. Und wir haben gesagt, und das müssen wir nochmal betonen, weil es ja sehr schnell doch in Vergessenheit geraten kann, es ist nicht die Liebe der Menschen. Das dürfen wir nie verwechseln. Es ist nicht die Liebe, meine, deine Liebe. Es ist die Liebe Gottes. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese Liebe. Wie bei der Ausübung der geistlichen Gaben ist also zum rechten Leben in der Nachfolge Jesu durch diese Säulen Glauben und Hoffnung die Säule Liebe nötig. Diese Säule als die beständigste hält die anderen beiden auch in uns fest. Alles wurzelt in der Liebe. Die Liebe, dass das Erlösungswerk Gottes zu uns, nicht deswegen heißt es ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Also wurzelt diese Sendung Jesu und das Opfer Jesu in der Liebe. Auch in der Liebe zueinander. Liebe, das ist das erste Gebot, das vornehmste Gebot, deinen Nächsten wie dich selbst. Also darin wurzelt alles, was getan wird, in dieser Liebe. Und da geschieht das Richtige. Sogar die Feindesliebe. Um dem Nächsten anzunehmen, den Feind anzunehmen, muss das Fundament die göttliche Liebe sein. Wurzelt auch in der Liebe. Man kann den Feind nicht annehmen ohne göttliche Liebe. Ja? Matthäus 5, 44, liebt eure Feinde. Auch die Liebe, die echte Liebe zu Mann und Frau, zu der göttlichen Einheit hin, muss die Basis sein, diese Liebe zu einem guten Miteinander. Warum gehen die Ehen auseinander? Weil die Basis der Liebe nicht da ist. Und die Basis der Liebe ist nicht da, weil die Verbindung zu Gott nicht da ist. Wäre die Verbindung zu Gott da, ist die Basis der Liebe da. Und diese Basis der Liebe hält alles aus. Auch Schwierigkeiten im Leben der Menschen miteinander hält alles aus. Sie hält durch, so wie Gottes Liebe eben durchhält. Das ist das, Problem. Und das sollten die Korinther neu verstehen und das sollen auch wir neu verstehen. Die Erwählung Israels geschah auch nur aus Liebe. Ihr könnt es nachlesen, 5. Mose 7, 6 bis 8. Da sagt der Herr, weil ich euch geliebt habe. Sonst hätte ich euch nicht erwählt. Ohne Liebe ist das nicht denkbar. Und auch die geistliche Blindheit, wir müssen uns das auch so vorstellen, die Blindheit Israels wird getragen durch Liebe. Wird nicht einfach akzeptiert, na ja, die sind nun mal blind und vielleicht werden sie mal sehen. Wir können es in Römer 11, 28 lesen. Sie sind Feinde um des Evangeliums, aber zugleich Geliebte um der Väter willen. Und das hält sie fest, obwohl sie blind sind noch, hält sie fest auf den Tag hin, dass sie sehend werden. Die Säule der Liebe ist auch somit die Säule der Liebe Gottes in uns und zu Gott zurück. Diese Säule überbrückt alles. Sie überbrückt alles mit und beinhaltet in sich Barmherzigkeit. Die Liebe beinhaltet Barmherzigkeit, können wir 5. Mose 5,10 auch lesen. Frieden, ja, Psalm 119, Vers 165 und Bewahrung, Psalm 145, Vers 20. Sie beinhaltet Barmherzigkeit, Frieden und Bewahrung. Sie deckt zu alle Übertretungen, sie ist stark wie der Tod. Sie ist die Freude Gottes, könnt ihr in Hosea 6, Vers 6 nachlesen. Sie ist die Ernte für die Gerechtigkeit, Hosea 10, Vers 12, nämlich seht euch Gerechtigkeit, erntet Liebe, steht dort, ja, die Ernte der Gerechtigkeit und die Erfüllung des Willens des Reiches Gottes in Micha 6, Vers 8. Diese drei Säulen, also Glaube, Hoffnung, Liebe, tragen uns durch die Zeit der Anfechtung, der Trübsal, des Glaubenskampfes, so wie es David im Psalm 23 auch sagt, der Herr ist mein Hirte und setzt dann hinzu, mir wird nichts mangeln, nichts. Und dieses Wort nichts ist absolut. Das heißt nicht nur ein wenig doch, das meiste ja, sondern nichts heißt nichts. Wo der Herr mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Glaube, hoffen, lieben. Die Liebe trägt bis in die Ewigkeit und wirkt im Himmel noch weiter. Die Liebe hört nicht auf. Und da heißt es ja am Ende der Offenbarung, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist Liebe. Es geht im Himmel da weiter mit der Liebe. Und da sagt der Apostel Paulus, wo diese drei Säulen euch hier bestimmen, ist die Problematik, die ihr vorher diskutiert habt, aufgehoben. Dann kommt ihr durch, und zwar nicht nur einzeln, sondern auch miteinander.